Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Schön, dass Sie uns zuhören. Die Menschen da abholen, wo sie sind. Das ist ein in Redaktion seit Jahren gehörter Spruch und beschäftigt natürlich auch die öffentlich-rechtlichen Sender. Denn nicht nur junge Leute sind längst nicht mehr da, wo sie früher vermutet werden konnten, vor dem Fernseher oder Radioapparat. Immer mehr Medieninhalte wandern ins Netz, das aber von Unternehmen dominiert wird, die keinem öffentlichen Auftrag unterliegen. Und das ist ein Problem gerade für ARD, ZDF und natürlich auch das Deutschlandradio. Gleich dazu mehr in dieser Sendung, in der wir unter anderem auch in die Niederlande schauen, wo heute der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder des Journalisten Peter de Vries begonnen hat. Auch Inhalte, die durch den Rundfunkbeitrag finanziert werden und deshalb nicht Marktgesetzen unterliegen, brauchen Reichweite. Denn was bringen aufwendig hergestellte Nachrichten, Reportagen, Kommentare und Dokumentationen, wenn sie niemand zur Kenntnis nimmt? ARD, ZDF und Deutschlandradio setzen daher verstärkt aufs Internet und die Verbreitung durch soziale Netzwerke. Ein Vorgehen, das auch intern durchaus umstritten ist. Nicht, weil die Notwendigkeit nicht gesehen werden würde, sondern weil Facebook, Instagram und TikTok eigenen Gesetzen gehorchen, die das Laute und Provokative belohnen. ARD und ZDF im Bann der Algorithmen, so heißt passenderweise der Untertitel einer neuen Studie der Otto-Brenner-Stiftung, die sich mit Journalismus in sozialen Medien befasst, im Speziellen dem der Öffentlich-Rechtlichen. Autor ist der HR-Journalist und Medienwissenschaftler Henning Eichler. Und mit ihm habe ich vor der Sendung über Methode und Ergebnisse seiner Studie gesprochen.
Ja, die Studie hat sich ergeben aus meiner Dissertation, die ich vorher geschrieben habe zum Thema journalistische Innovationen in der ARD. Und da habe ich mich schon befasst mit Redaktionen, die eben gezielt Inhalte, journalistische Angebote für soziale Netzwerke konzipieren und produzieren. Und da ist mir aufgefallen, dass diese Redaktionen sehr optimiert und sehr fokussiert an den Regeln der Plattformen und an den Logiken der Plattformen orientiert arbeiten. Und so ist eben diese Frage entstanden, was passiert da eigentlich? Wie stark lassen sich öffentlich-rechtliche Redaktionen von algorithmischen Funktionsweisen, von Plattformlogiken, von den Regeln der Plattformökonomie beeinflussen?
Und inwiefern tun die das?
Die tun das eigentlich im redaktionellen Alltag, in jeder Redaktionskonferenz, wenn nämlich Journalistinnen und Journalisten sich anschauen, wie der Beitrag gestern auf Instagram funktioniert hat. Dieser Begriff wird da oft verwendet. Also da schaut man ganz gezielt auf die Währungen, die die Plattformen zur Verfügung stellen. Also Reichweiten, Engagement Rates, also wie stark die Nutzerinnen und Nutzer interagieren damit. Die sogenannte Retention Rate, also wie lange bleiben Menschen bei einem Beitrag dabei, wie lange schauen sie ihn sich an. All diese Währungen werden in der redaktionellen Arbeit ausgewertet, analysiert und dann werden auch Schlüsse daraus gezogen. Das heißt, man überlegt sich, wie könnten wir den Beitrag in Zukunft so gestalten, dass er möglicherweise eine noch höhere Verweildauer erzielt oder noch mehr Interaktion erreicht? Und das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass eben Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit plattformisieren, so nennt man das in der Medienwissenschaft. Platformization ist dann fester Begriff geworden. Also die Ausrichtung, die Orientierung der inhaltlichen Arbeit an Funktionsweisen und Regeln der kommerziellen Plattformen.
Wie wirkt sich das denn aus? Wirkt sich das dann so aus, dass journalistische Standards möglicherweise unterlaufen werden?
Ja, wir wissen ja inzwischen hinreichend aus der Forschung, wie die Algorithmen der kommerziellen Plattformen funktionieren, welche Art von Inhalten sie priorisieren, also welche Merkmale sie verstärken. Das sind zum Beispiel polarisierende Inhalte, das sind oberflächliche Inhalte, emotionale Inhalte. Und das sind natürlich Merkmale, das sind natürlich Kategorien, die direkt gegen journalistische Qualitätskriterien laufen. Wenn ich also als Journalist einen Beitrag veröffentlichen will und gleichzeitig Qualitätskriterien hochhalten will, wie ausgewogen, Meinungsvielfalt, Transparenz, Hintergründigkeit, um hier nur mal ein paar Kriterien zu nennen, dann läuft das direkt den algorithmischen Funktionen dieser großen Plattformen zuwider. Und dieses Spannungsfeld, das habe ich eben in vielen Interviews tatsächlich erlebt, dass in diesem Spannungsfeld die Journalistinnen und Journalisten täglich sind. Richten wir uns stärker an den Plattformlogiken aus oder halten wir unsere journalistischen Werte hoch?
Wie haben Sie dieses Spannungsfeld untersucht? Wie war die Methode Ihrer Untersuchung?
Ich habe qualitative Leitfadeninterviews geführt, einmal mit Journalistinnen und Journalisten, die im öffentlich-rechtlichen Kosmos Inhalte gezielt eben für bestimmte Plattformen produzieren, Formate entwickeln und produzieren, und zum Zweiten mit Menschen, die in der redaktionellen Management-Ebene arbeiten und sich Gedanken über Digitalstrategien zum Beispiel machen oder Social-Media-Redaktionen leiten. Und mit diesen Menschen habe ich eben ausführliche Interviews geführt, um herauszufinden, wie groß ist der Einfluss von Plattformlogiken auf die tägliche Arbeit, aber auch, wie gehen öffentlich-rechtliche Institutionen auf der Management-Ebene mit diesem Verhältnis um? Wie groß ist denn das Machtgefälle eigentlich zwischen öffentlich-rechtlichen und den internationalen Plattformkonzernen? Und ja, da hat sich eben ergeben, zum einen den Einfluss, den ich eben geschildert habe in der täglichen redaktionellen Arbeit, und zum anderen auch, dass hier ein wirkliches Machtgefälle existiert zwischen den öffentlich-rechtlichen Institutionen und den Plattformen. Äußert sich darin, dass viele Plattformen zum Beispiel in Deutschland gar keine Vertretung haben und bei Konfliktfällen oder möglichen Fragen einfach niemand erreichbar ist in Deutschland oder Europa von dieser Plattform.
Sind die journalistischen Entscheider in den öffentlich-rechtlichen Häusern sich dieses Machtgefälles bewusst?
Ja, es wird aber aus meiner Sicht zu wenig transparent und öffentlich verhandelt und diskutiert. Und genau das ist aber aus meiner Sicht nötig. Denn wir alle zahlen unseren Rundfunkbeitrag und wir, denke ich, haben auch ein Anrecht darauf, zu verstehen und nachvollziehen zu können, wie solche Inhalte entstehen, die gemeinwohlorientiert sein sollen. Es gibt diese Diskussion aus meiner Wahrnehmung so unter der Decke und eher so in den Gremien, aber so ein offensiver, transparenter Umgang mit diesem Spannungsfeld, der fehlt bisher und der ist aus meiner Sicht dringend nötig, und deswegen soll diese Studie auch genauso einen Impuls setzen, diese Diskussion öffentlich zu führen, und zwar nicht nur in den Gremien, sondern mit allen, die es betrifft, also mit Nutzerinnen, mit Nutzern, mit allen Beitragszahlern, mit allen, die von diesem Angebot öffentlich-rechtlicher Rundfunk, öffentlich-rechtliche Medien was haben wollen und sollen.
Wobei in einzelnen Häusern diese Diskussion ja redaktionsintern immer wieder geführt wird, oder?
Und das ist auch genau das Problem. Die Diskussion findet meistens sogar täglich in den Redaktionen statt. Aber es gibt ein großes Bedürfnis bei den Journalistinnen und Journalisten nach klaren ethischen Leitlinien. Es gibt so eine Intuition, ein öffentlich-rechtliches Bauchgefühl, würde ich es mal nennen, so eine DNA, die eigentlich alle Journalistinnen und Journalisten haben, wenn es um Qualität geht. Aber das kann halt auch mal nach hinten losgehen, weil es eben nicht systemisch irgendwie durch ethische Leitlinien geregelt ist. Also ich habe das große Bedürfnis, zum einen nach einer Diskussion wahrgenommen und zum anderen auch konkret nach ethischen Leitlinien, nach einer öffentlich-rechtlichen Digitalethik, nach der Journalistinnen und Journalisten dann handeln können.
Welche Rolle spielt denn auch das Thema Geld in dieser Diskussion eigentlich? Denn wir wissen alle, es muss halt genau geguckt werden, auch wie online sich die Öffentlich-Rechtlichen aufstellen. Aber es geht ja auch nicht ohne Personal. Und da scheint es ja eher einen Mangel gerade noch zu geben.
Ja, das Grundproblem der Öffentlich-Rechtlichen ist ja, dass sie im Prinzip einen neuen Markt mit erschließen sollen und müssen, nämlich den Markt der nonlinearen Angebote eben auch aus sozialen Netzwerken, um jüngere Menschen überhaupt zu erreichen, die ja lineares Radio und Fernsehen fast gar nicht mehr nutzen. Und das ist auch legitim, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich diese neuen Märkte erschließen. Sie müssen das aber mit dem gleichen Geld tun. Das heißt, sie müssen eigentlich mehr leisten, als sie in den vergangenen Jahren geleistet haben. Ein wirtschaftliches Unternehmen würde an der Stelle einfach Kredite aufnehmen und investieren. Das dürfen die Öffentlich-Rechtlichen nicht. Die Kommunikation mit Nutzerinnen und Nutzern in den sozialen Netzwerken ist sehr zeitaufwendig und auch psychisch belastend. Viele beklagen sich darüber, dass klassische Redakteure, Redakteurinnen im Fernsehen und Hörfunk besser bezahlt werden als Online-Redakteurinnen und Redakteure. Also auch an der Stelle merkt man, dass die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich mehr Ressourcen bräuchten, um hier wirklich schlagkräftig zu werden.
Zum Schluss vielleicht noch gefragt, was würden Sie denn empfehlen? Wo könnte es hingehen?
Ja, es muss zum einen aus meiner Sicht darum gehen, sich Gedanken über eine digitale Medienethik der Öffentlich-Rechtlichen zu machen. Und da müssten dann Fragen beantwortet werden, wie zum Beispiel, wie weit soll denn Plattformisierung gehen überhaupt? Und zum Zweiten muss es um plattformstrategische Fragen gehen. Also wie können wir zum Beispiel auf Drittplattformen garantieren, dass Public-Value-Inhalte, also gemeinwohlorientierte Inhalte, möglichst viele Menschen erreichen. Dass das geht, haben wir ja in der Corona-Pandemie gesehen. Da haben eigentlich alle großen Plattformen seriöse und zuverlässige Informationen zur Pandemie algorithmisch priorisiert, sodass sie möglichst viele Menschen erreichen. Das könnte man sich ja auch bei gemeinwohlorientierten Inhalten grundsätzlich überlegen. Und dann muss es zum Zweiten darum gehen, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihre eigenen digitalen Infrastrukturen stärken und zum Beispiel auch Public Service Algorithms, also gemeinwohlorientierte Algorithmen entwickeln und auch bereit sind, in diesem Bereich noch mehr Geld auszugeben und gute Entwickler zu bekommen dafür.
Meint Henning Eichler, seine Studie Journalismus in sozialen Netzwerken ist abrufbar über die Homepage der Otto Brenner Stiftung. Weitere Infos gibt es auch bei uns unter www.deutschlandfunk.de/mediasres. Als der prominente Kriminalreporter Peter de Vries im Juli vergangenen Jahres auf offener Straße in Amsterdam attackiert wurde und wenige Tage später starb, war das für die Menschen in den Niederlanden ein Schock. Besonders aufmerksam wird daher auch der Prozess beobachtet, der heute begonnen hat. ARD-Korrespondent Ludger Katzmierzak ist für uns dabei.
Kelly de Vries wird es irgendwann zu viel. Als im Gericht Aufnahmen einer Amsterdamer Überwachungskamera gezeigt werden, verlässt die Tochter des getöteten Journalisten den Saal. Sie will die Bilder nicht sehen, die zeigen, wie ihr Vater auf offener Straße erschossen wird. Der vermeintliche Todesschütze, ein 22-Jähriger aus Tiel in der Grenzprovinz Gelderland, sitzt scheinbar teilnahmslos auf der Anklagebank. Ebenso sein mutmaßlicher Komplize, ein 36 Jahre alter Pole, der in den Niederlanden gemeldet ist. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt von der Schuld der beiden Angeklagten. Den Verdächtigen wird die Beteiligung am Mord respektive Totschlag an Peter R. de Vries am 6. Juli 2021 in Amsterdam vorgeworfen, durch mehrfach auf ihn zu schießen, wodurch er am 15. Juli verstarb. Die Männer waren eine Dreiviertelstunde nach der Tat in der Nähe von Den Haag auf der Autobahn gestoppt worden. Die Polizei fand im Fahrzeug der beiden die Tatwaffe, belastende DNA-Spuren und ein Smartphone mit Chatnachrichten über das Verbrechen. Darüber hinaus präsentierte die Staatsanwaltschaft heute Kamerabilder, die den 36-jährigen Polen zwei Wochen und wenige Tage vor dem Mord am Tatort zeigen. Er habe die Gegend ausgekundschaftet und das Fluchtauto gefahren, so der Vorwurf. Der Angeklagte gibt zu, der Fahrer des Wagens gewesen zu sein, bestreitet aber etwas mit der Tat zu tun gehabt zu haben. Über seinen Dolmetscher sagte er aus: Ich habe niemanden ermordet oder getötet und ich weiß auch nichts von einem Mord oder Totschlag. Der Hauptangeklagte hingegen schweigt, auch als die Ankläger aus den Textnachrichten auf dem Handy des Mannes zitieren. Es sind zynische, menschenverachtende und nur schwer zu ertragende Äußerungen über das Opfer und die Tat, gesendet an einen Unbekannten. Die Staatsanwälte sind davon überzeugt, dass die beiden Verdächtigen im Auftrag eines Dritten gehandelt haben. Sie vermuten einen Zusammenhang mit dem laufenden Prozess gegen einen berüchtigten Drogenboss. Peter R. de Vries hatte in dem Verfahren einem Kronzeugen zur Seite gestanden. Zuvor waren bereits der Bruder und der Anwalt dieses Zeugen erschossen worden. Beweise für einen Link zu diesem Prozess gibt es jedoch nicht. Das Urteil gegen die beiden Angeklagten im Mordfall Peter R. de Vries soll am 14. Juli verkündet werden.
Berichtete Ludger Katzmierzak aus Den Haag.
Thank you.
Trotz drohender Klimakatastrophe geht die Abholzung des brasilianischen Regenwaldes weiter. Dagegen wehren sich auch die indigenen Völker, deren Lebensraum bedroht ist. Ein britischer Journalist, der gemeinsam mit einem Aktivisten im Amazonasgebiet unterwegs war, ist nun verschwunden. Kai Laufen fasst zusammen.
Der britische Journalist Dom Phillips lebt seit 15 Jahren in Brasilien und hat für britische und US-amerikanische Zeitungen berichtet. Für Recherchen hatte er den brasilianischen Aktivisten für Ureinwohnerrechte Bruno Pereira im Grenzgebiet mit Peru und Kolumbien begleitet, wo noch Ureinwohner ohne Kontakt zur Zivilisation leben. Beide waren mehrere Tage auf Flüssen unterwegs gewesen und hatten am Sonntagmorgen die Rückfahrt zu ihrem Ausgangspunkt angetreten, wo sie aber nicht ankamen. Suchaktionen durch Einheimische blieben bisher erfolglos, nun sollen Polizei und Militär ausrücken. In der Region gibt es zunehmend Konflikte mit illegalen Holzfällern, Goldsuchern und Fischern.
Wir blicken ein wenig zurück in die Geschichte, und zwar in die der DDR. Dort waren die Spielräume für die Berichterstattung eng bemessen. Und zwar dort, wo die Interessen der herrschenden SED berührt wurden. Das betraf sowohl die eigenen Journalistinnen und Journalisten als auch die akkreditierten Auslandsberichterstatter. In der Reihe Zeitzeugenperspektiven hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in der letzten Woche das Thema journalistische Erfahrungen in Ostdeutschland behandelt. Auch im Blick darauf, ob und wie diese heute weiter wirken. Meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske war dabei und hat einige Stimmen eingefangen.
Ich wollte um Gottes Willen niemals in die SED eintreten. Und das für mich kleinere Übel war, dann bei der CDU, der Ost-CDU zu arbeiten.
Erinnert sich Bodo Müller an seine Zeit als Journalist in der DDR. Damals mit Anfang 20 Redakteur der CDU-Parteizeitung Der Neue Weg.
In der großen Politik gab es eigentlich null Spielräume. Da wurden die Meldungen und auch längere Beiträge 1:1 von ADN, also Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst, das war die staatliche, die offizielle DDR-Nachrichtenagentur, das wurde auf die Seiten 1 und 2 und 3 bis hin zur Wirtschaft, wurde das abgedruckt. Insofern waren sich die Zeitungen dann zumindest im politischen Mantelteil sehr ähnlich.
Doch auch die kleinen Spielräume im Lokaljournalismus und auf den Kultur- und Sportseiten wurden Müller bald zu klein. Der Segler plante mit seiner Familie von Polen über die Ostsee nach Dänemark zu fliehen, bis die Stasi ihm auf die Schliche kam. Stasi-Gefängnis und ein Berufsverbot waren die Folge. Im Sommer 1989 durfte der Journalist mit seiner Familie schließlich nach Westdeutschland ausreisen. Ganz kurz, bevor sich auch für die Pressefreiheit in Ostdeutschland vieles änderte. Müller berichtete damals als Osteuropa-Korrespondent der Sportzeitschrift Yacht zwar über den politischen Umbruch, selbst die neue Medienlandschaft in seiner alten Heimat mit aufzubauen, kam ihm aber nicht in den Sinn.
Ich sah da auch nicht meine Aufgabe darin. Ich wollte wirklich als freier Journalist mir die Welt ansehen. Ich wollte wirklich frei und unabhängig sein. Und das bin ich jetzt seit über 30 Jahren, habe es nie bereut.
Dabei sprossen neue Medien im Herbst 1989 geradezu aus dem Boden, erinnert sich Lutz Mücke, heute wissenschaftlicher Direktor des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung in Leipzig. Damals selbst mit dabei.
Als das System dann ins Wanken kam im Herbst 1989, wurde diese Chance sofort von hunderten Ostdeutschen wahrgenommen und es gründeten sich ganz viele Blätter, Zeitungen, kleine Zeitschriften überall in Ostdeutschland. Je nach Zählart waren das ungefähr so zwischen 80 und 120, je nachdem, was man eben als Zeitung und Zeitschrift bezeichnet.
So entstand beispielsweise aus dem politischen Flyer der Bürgerrechtsbewegung Neues Forum Leipzig die Leipziger Andere Zeitung mit einer Auflage von mehreren 10.000 Exemplaren. Die erste frei gewählte und zugleich letzte DDR-Regierung hatte außerdem vor, die SED-kontrollierten Ostzeitungen aufzuteilen und so zu entmachten. Mit der deutschen Wiedervereinigung aber kam es anders. Die Treuhand verkaufte die großen ostdeutschen Zeitungen an große westdeutsche Medienhäuser. Springer, Gruner und Jahr und die Zeitungsgruppe Watz, heute Funke Mediengruppe. Den vielen kleinen Zeitungen ging das Geld aus und die ostdeutschen Zeitungshäuser blieben monopolistisch, analysiert Mücke. Eine Entwicklung, die, wie er meint, bis heute fortwirkt, zum Beispiel in Leipzig.
Hier gibt es nur die Leipziger Volkszeitung. Was hat das für Auswirkungen auf die Debattenkultur im Lokalen, wenn Sie irgendwo Bürgermeister sind oder zivilgesellschaftlicher Akteur oder was auch immer, dann haben Sie nur diese eine Zeitung als Ansprechpartner, als Publikationsfläche, als Diskursfläche.
Überregionale Medien würden wenig gelesen, kritisiert der Medienwissenschaftler. Auch weil deren Ostberichterstattung häufig ein einseitiges Bild von Ostdeutschland zeichne. Berichte über eine schwache Wirtschaft und Rechtsextremismus dominierten. Die Medienlandschaft sei deshalb dort bis heute geprägt von wenigen, aber großen regionalen Tageszeitungen und dem MDR. Tatsächlich verkaufen der Spiegel, SZ und FAZ laut der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern nur zwischen 2-3% ihrer Abos in Ostdeutschland.
Ich finde das dramatisch, weil die überregionalen Qualitätsmedien, die westdeutschen Qualitätsmedien, eine ganz wichtige Stimme im politischen Diskurs unseres Landes sind. Das ist im Grunde genommen ein eigenes Mediengenre, ja, die mit den Entscheidungsträgern auch Informationen liefern, die ganz anders gehört werden. Und da haben Ostdeutsche in den letzten Jahrzehnten einen ganz, ganz geringen Stimmanteil gehabt.
Dagegen heute anzukommen, sei keine leichte Aufgabe. Mehr wissenschaftliche Forschung darüber, journalistische Neugründungen und mehr Menschen mit ostdeutschen Biografien in Journalistenschulen könnten ein Anfang sein.
An Katrin Jeske berichtete und wir bleiben im Osten Deutschlands.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, hallo, hier ist Magitta Truhe, Reporterchefin vom Güstrower Anzeiger bis zur Zeitung. Und wir haben in unserem Team festgelegt für morgen, einer unserer Aufmacher ist der Rednitz-Campus in Lage, das ist ein Schulzentrum. Anfang Juni hatten wir berichtet über die erste Berufsmesse, die Schüler dort auf die Beine gestellt hatten. Wir hatten auch ausbildende Unternehmen ausgewählt und dann auch eingeladen, so ein Querschnitt durch alle Branchen hier in der Region. Und wir wollen jetzt von den Unternehmen wissen, wie dieses Konzept bei ihnen ankam, ob sie auf Interesse gestoßen sind und vielleicht auch, was sie noch anpassen möchten in ihrem Recruiting, um mehr Azubis hier in der Region zu halten.
Macht die Zeitung Die Welt Stimmung gegen sexuelle Vielfalt und speziell gegen Transmenschen? In der LGBTQ-Plus-Community, schwieriger Begriff, tut mir leid, wird das jedenfalls so gesehen. Hintergrund, ein Gastartikel im Blatt, der sich eigentlich gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk richtete. Ursprüngliche Überschrift auf welt.de, wie ARD und ZDF unsere Kinder sexualisierend und umerziehen. Inzwischen lautet sie, wie ARD und ZDF unsere Kinder indoktrinieren. Unterstellt wird den Öffentlich-Rechtlichen, sie wollten Transgender-Ideologie verbreiten. Unter anderem, weil in der Sendung mit der Maus über Transmenschen berichtet worden war. Der Artikel schlug hohe Wellen, auch im eigenen Haus. Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender bei Springer, hat sich deshalb auch in einer Mail an die Mitarbeitenden gewandt und den Artikel als oberflächlich, herablassend und ressentimentgeladen kritisiert, gleichzeitig aber auch für Meinungsvielfalt plädiert. Wobei der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, in seinem Kommentar auch auf welt.de anmerkte, dass Transfeindlichkeit keine Meinung, sondern Menschenfeindlichkeit sei. So oder so ein emotionalisiertes Thema also. Wie schwer es ist, über Transgeschlechtlichkeit zu berichten, hat auch meine Kollegin Annika Schneider erfahren und in unserem aktuellen Podcast berichtet.
Ich habe das selbst erlebt, als ich im März einen Beitrag gemacht habe, auch für den Deutschlandfunk. Und da habe ich recherchiert zu genau der Frage, über die wir heute auch sprechen wollen. Und daraufhin gab es sehr viele Rückmeldungen, auch sehr kritische. Da fielen dann so Schlagwörter wie parteiliche Berichterstattung, unreflektierte Berichterstattung.
Und wie Medien über Transmenschen berichten und berichten sollten, das diskutiert Annika Schneider in Nachredaktionsschluss mit Hörer und mit Experten. Hören Sie gerne rein, möglich über alle Podcast-Plattformen, unsere DLF-Audiothek und unsere Webseite. Das war Medias Res heute im Deutschlandfunk linear. Bis die Tage verabschiedet sich Brigitte Beetz.